Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Doppelbrett. Wie immer mit Sandra und
Christoph. Hallo Sandra.
Hallo Christoph.
Schon 30 Folgen, nicht schlecht.
Ja, das ging jetzt doch ganz schnell. Weißt du, wie viele Folgen du schon dabei bist?
Ja, leider erst 22, wobei ich freue mich ja auch, dass es schon 22 sind. Ich war schon irgendwann mal sehr überrascht, als ich festgestellt habe, dass wir dann doch schon jetzt mehr als die Hälfte der Folgen zusammen gemacht haben. Das ist aber auch schon wieder eine Weile her, dass es soweit war.
Ja, das stimmt. Aber mit Micha am Anfang haben wir auch nur alle 3 Monate aufgenommen. Deshalb war es für dich ein leichtes, ihn einzuholen. Aber schöne Grüße an der Stelle, Micha. Ich hoffe, du hörst uns immer noch und bist zufrieden mit uns.
Ja, hoffentlich.
Ja, eigentlich wollten wir ja heute über Beyond the Sun reden. Aber wenn ihr unsere letzte Folge mitbekommen habt, dann habt ihr ja auch mitbekommen, dass Christoph plötzlich mittendrin die verlorenen Ruinen von Anak ins Rennen geworfen hat für heute. Und ja, wir haben uns tatsächlich auch dann letztendlich dafür entschieden, nämlich für die verlorenen Ruinen von Anak, ein Spiel von Elvin und Min. Hinter diesen 2 Pseudonymen oder Spitznamen steht ein tschechisches Designer-Ehepaar, und zwar Michal Stach und Michaela Stachova. Die verlorenen Ruinen von Anak ist auch das einzige Spiel, was sie bisher herausgegeben haben, und zwar 2020 erschienen bei Czech Games und dann auch bei einigen anderen Verlagen hinterher. Ist für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und die Dauer ist großzügig von 30 bis 120 Minuten angegeben. Ich freue mich tatsächlich, dass wir dieses Spiel heute besprechen. Auch deshalb, weil ich vor gut 2,5 Jahren mit diesem Spiel oder über dieses Spiel meine erste Rezension für die Fair Play damals geschrieben habe. Und ich war jetzt in der Vorbereitung selbst sehr gespannt, ob sich meine Einschätzung von damals ändert oder ob die jetzt noch Bestand hat. Und ich musste auch erstmal schauen, was ich damals so geschrieben habe. Aber Christoph, ich war schon auch überrascht, dass du plötzlich das Spiel in den Raum geworfen hast, weil war ja eher immer so, dass ich dich nicht wirklich dazu bringen konnte, das mit mir zu spielen. Woher kam denn dieser Sinneswandel?
Ich habe tatsächlich am Anfang immer sehr damit gefremdelt. Wir hatten vor längerer Zeit schon, also bestimmt vor 1,5, 2 Jahren auch oder so, das Ganze mal auf Boardgame Arena gespielt. Und irgendwie konnte ich damals den Hype, den es ja schon um das Spiel immer gab, nicht so richtig nachvollziehen. Weiß nicht, aber ich bin auch nicht so richtig reingekommen gewesen. Und ich habe heute das Gefühl, dass es vielleicht auch daran lag, dass ich halt doch eher über ein Regelvideo eingestiegen bin und nicht einfach die Regeln sinnvoll gelesen habe. Ja, und habe dann, als wir drüber geredet hatten, während des Podcasts irgendwie, keine Ahnung, hat mich so der Pfeil getroffen, sag ich mal. Also es war auf einmal wieder da und ich hatte Lust, das nochmal auszuprobieren und zu schauen, ob sich vielleicht mein Eindruck doch nochmal verändert. Insofern, genau, bin ich jetzt aber auch ganz froh, das gemacht zu haben, weil es auf jeden Fall spannend war, sich nochmal damit auseinanderzusetzen.
Ja, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Meinung. Wir haben die ja jetzt im Vorfeld mit Absicht nicht ausgetauscht und ich habe auch nicht gefragt. Bin schon gespannt, was du jetzt im Laufe der nächsten Stunde erzählst, wie es dir so gefällt und was dir so gefällt.
Ja, ich bin auch gespannt, wie viele Übereinstimmungen wir haben, weil deine Rezension habe ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin.
Seid ihr verziehen, ich habe sie ja selber auch nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, worum geht's denn bei die verlorenen Ruinen von Anak?
Ja, letztlich thematisch gesehen erstmal sind wir Mitglieder einer Forscherexpedition, die unterwegs sind zu einer bisher komplett unerforschten Insel letztlich. Die wurde nur entdeckt von Entdeckern und wir sind quasi jetzt unterwegs, sie wieder zu suchen und dort die Spuren einer längst vergangenen Zivilisation, wie es auf der Schachtel so schön heißt, zu erforschen und zu schauen, was das für eine Zivilisation war. Mechanismentechnisch ist es so, dass wir da ja dann, wenn wir dort sind, Ausgrabungen durchführen. Wir entdecken auch neue Orte an diesen Orten. Kommen dann auch dämonische Wächter, die wir vielleicht auch bekämpfen oder gegen die wir irgendwie ankämpfen müssen in irgendeiner Form. Ja, wir bekommen dabei Unterstützung durch Gegenstände und Artefakte, die wir finden oder uns kaufen können. Wir suchen Raum für Raum einen Tempel durch, also kann man sich so ein bisschen vorstellen, als würde man in eine Pyramide treten und da von einer Kammer in die nächste laufen und immer neue Dinge finden. Ja, und das Ganze machen wir mit Hilfe von Worker Placement als Mechanismus, mit ein bisschen Deckbuilding und mit sehr viel Ressourcenmanagement, würde ich sagen. Und dieser Tempel, ja, ist so eine Art Technologiebaum, also wo man dann sich eben von einem Feld zum nächsten kauft und je nachdem, wo man lang geht, tun sich dann andere Räume auch wieder auf. Ja, und das alles machen wir am Ende, wie so häufig bei Eurogames, um die meisten Siegpunkte zu haben und wer die meisten dann hat, gewinnt.
Ja, und das bin in der Regel irgendwie immer eher nicht ich.
Ich aber auch nicht. Ja, wir haben gerade die ein oder andere Online-Partie auch zu dritt mit jemand anderem noch laufen gehabt und ich glaube, wir haben beide selten gewonnen.
Ja, also bis ich habe mich dann schon immer gefreut, wenn ich vor dir war. Man muss ja noch mal kleine Erfolge feiern.
Ja. Ja, was ich ja sehr schätze, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das ist was, das konnte ich tatsächlich eben bei dieser ersten Boardgame-Arena-Partie damals so überhaupt nicht einschätzen, ist, was für eine unheimliche Tischpräsenz dieses Spiel hat.
Definitiv. Also allein schon, weil der Plan so groß ist und ja irgendwie du schon dafür einen großen Tisch brauchst und dann noch die eigenen Boards, macht schon was her auch, finde ich. Also auch allein auch von der Grafik.
Ja, absolut. Wobei ich habe gestern und vorgestern noch, ich habe es ein bisschen über mehrere Tage verteilt gespielt, eine Solo-Partie noch eingelegt. Da können wir nachher gerne auch noch drüber sprechen. Und da habe ich mir dann schon gedacht, es ist vielleicht auch ein bisschen zu groß, der Plan, ehrlicherweise, weil ich musste wirklich, um an die Karten ranzukommen, dann schon wieder halb um den Tisch rumlaufen, weil ich versucht hatte, wirklich mal von unten quasi unter dem Plan zu sitzen, sodass ich immer gerade auf ihn drauf schaue. Und wenn man das macht, dann ist wirklich der oberste Bereich einfach echt weit weg.
Da machst du dann Sport dabei, weil du immer mal wieder aufstehen musst.
Ist aber gut für den Rücken und so, wenn man nicht so viel sitzt, ne? Also man muss die positiven Seiten sehen.
Eben, Gesundheitsmanagement noch mit dabei.
Ja, und auch sowas, wo ich ehrlicherweise gedacht habe, ob das wirklich mich abholen kann, sind diese Ressourcen. Also über die Ressourcen werden wir, glaube ich, gleich auch noch mehr sprechen müssen. Aber ich bin ja sonst eher so der Holztyp und dachte mir, dann sind da diese Plastikressourcen dabei, die finden auch immer alle so toll, aber das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Aber die sind halt wirklich leider echt toll. Also da sind so Steintafeln zum Beispiel eben aus Kunststoff. Aber dadurch, dass sie so dreidimensional sind, wirkt das einfach echt richtig gut auf dem Tisch dann.
Finde ich auch die Juwelen oder die Pfeilspitzen. Man hat irgendwie schon, ja, man hat auch das Gefühl, man hat jetzt was geborgen. Also finde ich auch. Und ich finde, der Plan muss irgendwie schon zu groß sein, weil da auch die Weite dieser Insel und der Bereich, der es zu erforschen gilt, irgendwie auch, finde ich, dadurch etwas, ja, nochmal mehr in den Vordergrund gerückt wird.
Ja, das ist natürlich ein Argument. Ja, und wenn man wie normale Menschen dann seitlich daneben sitzt, was, glaube ich, wirklich die meisten machen werden, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Und auch, also es ist jetzt auch kein Spiel, wo es ein Problem ist, von der Seite auf den Plan zu gucken.
Ja, klar, von vorne ist angenehmer, wenn man ein bisschen mehr Überblick hat, aber es geht schon auch, würde ich auch sagen. Und so klein wie ich bin, muss ich immer auf der Seite sitzen.
Ja, sollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Details, sag ich mal. Also was wir dann so tun. Ich habe ja schon gesagt, es gibt Orte, an denen wir Ausgrabungen machen und wo wir auch neue Orte entdecken. Das ist im Prinzip so die linke Seite des Plans, kann man sagen. Das sind letztlich die Worker-Placement-Felder, kann man sagen, oder?
Genau, es gibt eben Orte, die sind näher an unserem Lager. Da können wir zu Fuß hingehen. Und dann gibt es Orte, die ein bisschen weiter weg sind. Da brauchen wir halt je nach dem Schiff, wenn wir da durch die, weiß nicht, ich sag jetzt mal Fjorde fahren, der Inselwelt oder eben irgendwas mit Rädern, wenn wir so über die Insel fahren. Und wenn es ganz weit weg ist, brauchen wir sogar ein Flugzeug manchmal. Und da gibt es eben jeder Ort, den man entdecken kann, ein Feld. Das heißt, da kann immer nur einer gleichzeitig einen Ort entdecken, wie das halt so bei Worker Placement Spielen ist.
Ja, bei den ganz basalen Feldern, es gibt am Anfang welche, die wir gar nicht entdecken müssen, sondern die wir zur Verfügung haben. Da dürfen sogar im Mehrpersonenspiel auch mehr Leute draufstehen. Kommt aber drauf an, also im Zwei-Personen-Spiel nur einer, im Drei-Personen-Spiel gibt es dann manche, wo zwei draufstehen können und so. Aber größtenteils ist es wirklich so, dass man voll blockiert ist, sobald der erste draufsteht. Vor allem bei den wertvolleren Feldern dann, also die Orte, die wir dann entdecken, da bekommt man dann auch mehr Dinge. Also letztlich bekommt man an diesen Orten immer Ressourcen, sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Und da, wo man dann auch wirklich mehr bekommt, da kann dann auch echt nur noch einer stehen. Was manchmal auch, wie bei so Worker-Placement-Spielen sehr üblich, auch echt wehtun kann, wenn einer einem dann gerade das gute Feld wegschnappt. Ne?
Ja, entweder weil er anfangen kann oder weil man einfach gepennt hat und erst was anderes gemacht hat.
Ja, kenne ich beides.
Ich auch. Und nicht nur jetzt in dem Bereich des Spieles, das zieht sich durchs ganze Spiel durch.
Ja. Ja, es ist so, wenn man da sein Männchen draufsetzen will eben, wir haben zwei Arbeiter immer und die können wir eben im Lauf der Runde einsetzen, dann muss man immer eine Karte, wir haben ja schon gesagt, es gibt Deckbau in dem Spiel und eine Funktion dieser Karten ist, dass sie ein Symbol oben in der Ecke aufgedruckt haben. Da gibt's, ich überlege gerade, Schuhe gibt's, es gibt ein Auto oder eben das, was du gesagt hast mit Rädern, dann gibt's eben das Schiff und es gibt das Flugzeug und je nachdem, was das Feld vorgibt, was wir dafür brauchen, müssen wir eine Karte mit dem Symbol ablegen oder manchmal gibt's andere Möglichkeiten, an so ein Symbol zu kommen. Und dann können wir auch unser Männchen da erst hinstellen. Das heißt, da sieht man auch schon, dass viel in dem Spiel miteinander verknüpft wurde. Auch das werden wir noch viel mehr Stellen auch merken. Und um auf diese Orte zu kommen, dann muss man aber eben viele davon erstmal entdeckt haben. Bis auf eben, ich überlege gerade, ich glaube, die 5 grundlegenden Felder gibt es von Anfang an. Da kann man eben immer graben. Aber alle weiteren müssen wir dann erstmal entdecken. Was durchaus nicht ganz einfach ist.
Genau, es gibt praktisch für alle Ressourcen, die es im Spiel gibt, gibt es eben grundlegende Felder, die wir nicht entdecken müssen. Also die Steintafeln, die wir schon genannt haben, die Pfeilspitzen, die Juwelen und dann noch Münzen und Kompassmarker. Das sind so die Ressourcen, die es gibt im Spiel und die stehen von Anfang an zur Verfügung.
Und wenn wir dann eben neue Felder entdecken wollen, dann gibt es nochmal zwei Bereiche auf dem Spielplan, kann man sagen. Also der erste Bereich hat dann nochmal 8 Felder. Wenn wir dort eins entdecken wollen, dann müssen wir zusätzlich zu den Kosten des Ortes auch noch 3 Kompasse bezahlen, also auch eine dieser Ressourcen, um überhaupt dorthin gehen zu können und dann zu entdecken. Und dann wird da ein Plättchen aufgedeckt, das angibt, welche Ressourcen wir dort bekommen. Das sind dann verschiedenste Sachen, oft gemischt, also zum Beispiel eine Pfeilspitze und eine Steintafel oder ein Gold und eine Pfeilspitze oder manchmal muss man auch eine Fluchkarte, das sind negative Karten, die einen Minuspunkt bringen, nehmen und dann kriegt man dafür ein bisschen mehr, aber also da gibt es ganz verschiedene. Und zusätzlich wird dann aber immer auch noch ein Wächter aufgedeckt, der auch nicht ganz so gut ist.
Jein, also den Wächter müssen wir halt bekämpfen, weil ich das auch ganz schön gelöst finde, dass wir den da nicht töten oder so, sondern wir gehen praktisch als Sieger hervor und der erweist uns dann seinen Respekt und gibt uns dafür Boni. Das kann dann auch alles Mögliche sein, zum Beispiel eine Fluchkarte wegwerfen oder eine Reisefähigkeit. Und er gibt uns dann 5 Punkte am Ende, was auch nicht zu verachten ist. Wenn wir ihn aber nicht besiegen können oder wollen, dann müssen wir in jeder Runde, wo wir eben auf so einem Wächterfeld stehen, eine Fluchkarte am Ende auf die Hand nehmen.
Genau, ist auch durchaus, oder wie siehst du das, durchaus ein guter Weg, mal ein paar Punkte zu sammeln, oder?
Ich habe das so anfangs immer so ein bisschen vernachlässigt, weil ich dachte, ich nehme die Ressourcen eben lieber für die anderen Aktionen, also für den Forschungsbereich, wo wir jetzt dann demnächst sicher, denke ich, auch noch drauf kommen. Aber habe dann gemerkt, sollte man nicht tun, wenn man dann selbst so gar keinen Wächter bezwungen hat und der Gegner 4, das sind dann halt mal 20 Punkte, die kriegt man nicht mehr eingeholt.
Ja, kann was ausmachen. Ja, was ich übrigens nur unterschlagen habe, man bekommt nicht nur einmal die Ressourcen von dem Plättchen, das man dann aufgedeckt hat, sondern es liegt auch noch immer mindestens ein Totemplättchen darauf. Da kriegt man auch nochmal einen Bonus. Das ist auch nochmal Punkte wert, also man kriegt alleine schon für das Entdecken des Ortes Punkte. Und man kann es später auch sogar noch einsetzen, indem man es ja auf so ein Feld auf seinem persönlichen Tableau schiebt, um da wiederum Ressourcen damit zu bekommen. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man gerade mal irgendwie wegen einem Gold oder so jetzt einen wichtigen Zug nicht mehr machen kann.
Ja, ich finde es ja thematisch irgendwie sehr schön, diesen Bereich, muss ich sagen, dass wir eben in diesem unteren Bereich, wo es diese 8 Felder gibt, dass wir da sozusagen nicht weit in die Ferne schweifen, sondern so eher in der Nähe entdecken und dafür eben nur ein Fortbewegungsmittel brauchen. Und wenn wir weiter weg wollen, dann eben 2 Fortbewegungsmittel brauchen, weil es halt einfach weiter weg ist und wir verschiedene Gegenden, so stelle ich mir das immer vor, durchqueren. Und schön finde ich irgendwie auch, dass das Flugzeug dann für alles eingesetzt werden kann. Also man kann immer auch für Geld einen Piloten chartern, zum Beispiel, wenn man kein Reisesymbol hat. Das finde ich ist irgendwie thematisch schön eingebunden.
Ja, finde ich auch gut gemacht. Und auch diese Kompasse finde ich, also das passt thematisch total gut. Mhm. Ich habe ja gesagt, bei den näheren Feldern mit diesen 8 zahlt man 3 Kompasse und eben bei dem ferneren Bereich muss man dann sogar 6 Kompasse bezahlen. Und das macht ja auch total Sinn, dass auf so einer Insel, auf der ich mich nicht auskenne, ich quasi einen Kompass, eine Landkarte, irgendwas in dieser Art verwenden muss, um überhaupt da mich auszukennen. Eine Landkarte vermutlich nicht, wenn die Insel noch unerforscht ist. Also es hat überall so thematische Anleihen mit drin und die gehen total gut auf, finde ich. Da hast du vollkommen recht.
Ja, ich finde, man hat also allein schon eben auch durch die Zeichnung, durch die Aufmachung, auch durch die Schachtel schon so ein bisschen Indiana Jones Feeling, ne?
Ja, schon. Ich bin allerdings auch irgendwie ganz froh, dass wir keinen heiligen Gral suchen.
Das stimmt.
Nein, aber also dieses ganze Abenteurer-Feeling kommt gut rüber und ich finde, sie haben es auch gut gelöst, sich dabei aus so mancher politischer Diskussion rauszuhalten, indem sie wirklich eine Insel genommen haben, die ganz explizit als lange unentdeckt irgendwie deklariert wird und die Zivilisation, die wir da erforschen, ist auch total unbekannt, weil niemand sich mehr seit Ewigkeiten damit auseinandergesetzt hat. Die Insel liegt, soweit ich das verstehe, auch irgendwo sonst wo, sodass die Gebietsansprüche da auch nicht wirklich eine Rolle spielen. Also es ist so richtig schön ins Abstrakte verschoben, ohne deswegen unthematisch zu werden.
Ja, es geht einfach wirklich nur ums Entdecken, ne?
Ja, genau.
Also jetzt nicht ums in Besitz zu nehmen, sondern wirklich nur ums Erforschen.
Ja, und auch die Charaktere, also auf den persönlichen Boards sind so Charaktere auch drauf oder auch die Personen auf dem Cover und so, da sieht man schon auch, dass darauf geachtet wurde, dass die ein bisschen diverser sind und eben nicht nur wieder der alte weiße Mann Indiana Jones auf Entdeckungsreise geht und dann irgendwie in Indien plötzlich was findet.
Es sind Charaktere auf den Boards?
Sind sie nicht? Dann sind die nur in der Erweiterung auf den Boards. Aber irgendwo habe ich Charaktere auf Boards gesehen.
Also ich kann mich jetzt nur an Zelt erinnern, aber ich habe
es nicht
da liegen. Aber ich habe jetzt schon wieder überlegt, wie blind ich das Spiel spiele. Passiert mir ja schon ab und zu auch mal.
Nee, ich muss gleich sagen, ich habe nur das Grundspiel gespielt, aber ich habe mir die Erweiterungen zumindest mal kurz angeguckt. Und da gibt's dann tatsächlich Charaktere, die dann irgendwie individuelle Fähigkeiten auch geben. Und deswegen sind sie da dann, glaube ich, schon auf den Boards.
Ich kannte jetzt nur die Gehilfen, deswegen musste ich jetzt mal kurz nachfragen. Aber ich habe tatsächlich keine Erweiterung mehr bisher angeguckt.
Vielleicht können wir da gleich noch sagen, diese Gehilfen kann man auf die eine oder andere Art kriegen im Spiel. Die helfen einem einmal pro Runde, haben die dann so eine Fähigkeit, die man einsetzen kann. Also bringen dann auch ein Gold oder irgendein Plättchen oder was auch immer. Finde ich auch nochmal ein schönes Detail. Also man hat viele Sachen oder viele Stellen, an denen man dann nochmal Ressourcen bekommen kann, wo man nochmal gucken kann, wie man an was rankommt. Das zieht sich wirklich durchs ganze Spiel und ist auf eine angenehme Art, aber auch, finde ich, verteilt.
Ich kann mich aber noch erinnern, also ich habe damals mich wirklich auf das Spiel gefreut gehabt und habe dann eine Partie gespielt und war dann total desillusioniert, weil irgendwie so, also muss dazu sagen, wir spielen 5 Runden und die 5 Runden sind wirklich verdammt schnell rum.
Ja, ratzfatz.
Und gerade so in der Erstpartie, ich weiß nicht, also wie wenig kümmerliche Punkte ich hatte und dachte, boah, das macht überhaupt keinen Spaß. Man guckt so rum und hat bei jedem angefangen und kommt aber nirgends voran.
Ja.
Aber ja, man muss es dann wirklich spielen und merken, wo die Verzahnungen sind. Und dann ist es, finde ich, schön, dass man eben an jeder Stelle auch was kriegen kann. Und also selbst wenn die Gegner einem dann irgendwelche Plätze wegnehmen, dann kann ich mir manches vielleicht auf die nächste Runde aufsparen und schon mal vorarbeiten an einer anderen Stelle oder so.
Ja, vielleicht an der Stelle können wir noch kurz die Karten auch einwerfen. Die haben wir jetzt schon angerissen vorhin auch mal. Weil, kann ich jetzt vorwegnehmen, eben, ich habe schon gesagt, es gibt Deckbau in dem Spiel und in meiner ersten Partie oder in meinen ersten Partien, das war nicht nur bei einer so, habe ich mich echt gefragt, was dieses Deckbauelement soll, weil man da überhaupt nicht zum Deckbauen kommt, dachte ich damals. Sehe ich mittlerweile anders, ist das jetzt natürlich kein Dominion oder so, wo man am Ende einen dicken Stapel sich zusammengebaut hat, aber die Karten sind schon oder können schon sehr elementar sein, wenn man sie entsprechend einsetzt.
Ja. Darf man nicht vernachlässigen. Also es gibt 2 verschiedene Arten von Karten. Es gibt Gegenstandskarten und es gibt Artefakte. Und ich finde, das ist auch wieder schön gelöst im Sinne der Thematik. Es gibt immer 6 Karten pro Runde. Und in der ersten Runde gibt es eben nur eine Artefaktekarte, aber 5 Gegenstandskarten. Weil da haben wir ja einfach auch noch nicht so viel erforscht, dass wir jetzt Artefakte irgendwie en masse haben könnten. Und mit jeder Runde gibt es eben eine Gegenstandskarte weniger und eine Artefaktekarte mehr. Ja, und der Unterschied ist, die Gegenstandskarten, die kaufe ich mit Münzen und die kommen dann einfach auf meinen Nachziehstapel unten hin und habe ich dann halt, je nachdem wie viele Karten da liegen, in der nächsten oder übernächsten Runde zur Verfügung. Und die Artefaktekarten, die kommen sofort auf die Hand und ich krieg praktisch gleich einmal den Bonus, der da drauf ist, aber dafür muss ich eine Steintafel bezahlen, wenn ich die in folgenden Runden dann nochmal nutzen möchte. Finde ich auch so ein schönes Spannungsfeld irgendwie. Was nehme ich denn jetzt? Was bringt mir mehr? Muss ich Steintafeln sammeln, damit ich viele von den Karten spielen kann? Oder nehme ich halt doch Gegenstände und wann lohnt sich das nimmer, weil eh nur noch eine Runde ist und ich die dann vielleicht gar nicht mehr ziehe?
Ja, und ich finde es auch mechanisch gut gelöst. Es werden ja eben, wie du gesagt hast, immer die Artefaktekarten mehr im Verlauf des Spiels und die Gegenstandskarten weniger. Und dass eben gerade diese Karten, wo ich dann in späteren Runden ja auch wieder Steintafel für ausgeben muss, um sie überhaupt zu nutzen, erst dann so richtig vielfältig auch zur Verfügung stehen, wenn ich dann auch vielleicht Steintafeln mal zur Verfügung habe und ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung habe, finde ich auch total sinnvoll einfach für das Spiel.
Ja, wie gesagt, und thematisch finde ich, passt auch. Und es sind schon, muss man sagen, tolle Effekte, tolle Boni dabei. Also man kriegt zum Teil ein Verkehrsmittel oder ein geschenkt und noch irgendwelche Kompasse beim Entdecken. Man kann 2, 3 Karten ziehen. Man kann einen Archäologen, den man eingesetzt hat, nochmal woanders hinsetzen. Man kann so einen Wächter bekämpfen, indem man einfach nur einen Kompass bezahlt. Oder man kann eben mal 3 Steintafeln oder 4 Gold auf einmal finden. Also lohnt sich manchmal schon, je nach Kartenauslage halt da zuzugreifen.
Ja, da sagst du was, die Kartenauslage kann auch manchmal nicht so doll sein. Aber sie verändert sich ja eben auch. Also es werden auch immer beim Rundenfortschritt 2 Karten weggenommen. Insofern ändert sich da auch immer so ein bisschen was. Ja, und ich meine, ich bin mir nicht sicher, so richtig gut bin ich ja taktisch offensichtlich noch nicht, wie sich zeigt in unseren Spielen. Aber ich habe so das Gefühl, dass man auch ganz gut manchmal damit das Ressourcensammeln auf den Feldern ersetzen oder ergänzen natürlich auch kann. Also man sollte seine Arbeiter schon auch einsetzen. Es sind ja eh nur zwei. Aber man kann schon echt seine Ressourcen ordentlich aufstocken, indem man die Karten gut einsetzt.
Das sind Archäologen. Du darfst sie nicht immer so herabsetzen.
Wie habe ich sie denn genannt?
Arbeit.
Arbeiter, oh, ach. Für mich sind alle Menschen auf der Insel gleich.
Alle Menschen sind Arbeiter, gut, können wir uns auch drauf einigen. Bist du eher der Gegenstandskartentyp oder eher der Artefaktekartentyp?
Oh, das kommt auf die Partie an tatsächlich. Ich bin aber, wenn ich Artefaktekarten kaufe, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich die nur beim Kaufen einsetze, weil man da eben die Steintafel noch nicht braucht. Und dann immer, wenn ich sie einsetzen will, die Steintafel gar nicht mehr zur Verfügung habe. Was ja aber auch nicht schadet, weil man hat dafür bei denen, glaube ich, sogar immer ein Flugzeug oben in der Ecke, oder?
Genau, die haben immer ein Flugzeug, ja.
Also ist eigentlich ganz schön, weil damit kannst du da halt echt immer mehr oder weniger überall hin am Ende. Und das ist auch was wert.
Also ich glaube, ich kaufe tendenziell tatsächlich mehr Gegenstandskarten. Aber einfach nur, weil ich immer mehr Münzen habe als Kompasse.
Ja, das
Problem oder die Kompasse, weil ich immer so gerne entdecke und dann dafür immer die Kompasse ausgebe. Aber dafür haben die Gegenstandskarten zum Teil auch zwei Symbole von Fortbewegungsmitteln, sodass man da mit einer Karte auch in die weiter entfernten Gebiete reisen kann.
Was ich ja auch total spannend finde an den Karten ist, also was heißt total spannend, ist jetzt auch übertrieben, aber ein Detail, was mir aufgefallen ist, ist, dass es wirklich so die ganz klassischen Deckbaumechanismen irgendwie beinhaltet, ne? Also du hast in deinem Stapel ja sowohl positive als auch negative Karten, weil man diese Fluchkarten immer wieder mal bekommt. Das heißt, man verbannt Karten, was bei einem guten Deckbauspiel eigentlich immer mit dabei ist. Ja, man bekommt Boni und es gibt den Bonus, dass man auch mehr Karten nachziehen kann, also dass man seine Hand vergrößern kann während der Runde, was auch sehr viel wert ist. Und das sind so die klassischen Elemente von Deckbau, finde ich jetzt mal, jenseits dessen, wie quasi das funktioniert. Also man kauft Karten, man tut sie auf den Ablagestapel, beziehungsweise in dem Fall legt man sie dann unters Deck und so weiter. Also da ist sehr viel eigentlich ganz klassischer Deckbau, aber es harmoniert halt auch gut mit den restlichen Mechanismen vom Spiel.
Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ich bin ja immer, wenn ich Karten verbannen darf, das heißt ganz aus dem Spiel nehmen, das mache ich eigentlich immer nur mit Furchtkarten. Ich habe aber heute in der Partie nochmal überlegt, ob es am Schluss hin tatsächlich auch sinnvoll ist. So, wir hatten am Anfang hatten wir Einzelmünzen und Einzelkompasskarten auf der Hand, jeweils zwei, wenn mich nicht alles täuscht. Ob es nicht am Schluss hin Sinn macht, tatsächlich die auch loszuwerden, wenn man genug andere Karten hat. Da scheue ich mich immer noch.
Wenn ich es kann, mache ich das tatsächlich, aber ich kann es fast nie. Also meistens liegt halt dann doch eine Furchtkarte noch da, dann nehme ich natürlich erst die weg, um den Minuspunkt loszuwerden. Aber so ein, zwei Mal habe ich es tatsächlich schon gemacht. In der Solo-Partie, die ich gespielt habe, habe ich es in der letzten Runde gemacht. Das hat letztlich überhaupt keinen Effekt gehabt, weil die Karte eh nicht mehr wiedergekommen wäre. Und weil die Karte ja, also diese, gerade die Anfangskarten, die Startkarten, die man hat, die haben keine Siegpunkte drauf. Sollte vielleicht noch dazu sagen, dass sonst alle Karten oder alle Karten, die man kauft, sowohl Gegenstände als auch Artefakte, haben auch noch einen Siegpunktwert. Ist auch zum Ende manchmal noch sinnvoll oder wichtig, weil wenn man dann noch Gold übrig hat zum Beispiel, kauft man halt einfach eine Karte, um noch die ein, zwei Siegpunkte mitzunehmen.
Ja, und da ist es auch so, je wertvoller die Karte ist im Spiel, desto weniger Siegpunkte bringt es am Ende und eben andersrum.
Ja, ist auch schön ausbalanciert an der Stelle. Und natürlich kosten sie auch entsprechend viel oder wenig.
Genau. Und das ist schon, also ich finde so dieses Abwägen, gerade bei den Kompassen, nehme ich jetzt für vier Kompasse ein Artefakt oder gebe ich noch zwei dazu und entdecke dann eine entfernte Insel. Bin da tendenziell immer eher beim Entdecken. Weiß aber nicht, ob das immer so die wirklich beste Lösung ist.
Es gibt bessere und schlechtere Strategien natürlich, aber ich habe so das Gefühl, dass es schon auch verschiedene Wege gibt, sag ich mal. Und dass man da auch ganz gut rumprobieren kann. Also mal ein bisschen mehr Karten zu kaufen, mal ein bisschen mehr zu entdecken, mal ein bisschen mehr zu forschen. Ja, also sehe ich schon viele Möglichkeiten. Was ich mich ja gefragt habe oder immer wieder auch schon gefragt habe im Spiel, ist, ob das Entdecken nicht auch irgendwie relativ teuer ist. Also ob sich das wirklich immer lohnt. Weil wir geben die Kompasse aus, um überhaupt dahin zu kommen, wo wir entdecken. Dann bekommen wir, wenn es blöd läuft, noch eine Furchtkarte, weil wir den Wächter nicht loswerden können. Und wir müssen auch noch das Symbol zahlen, um überhaupt an den Ort zu kommen. Also genauso wie wenn wir einen unserer Archäologen einsetzen, dann müssen wir auch ein Symbol zahlen. Und genau dieses Symbol müssen wir auch ausgeben, wenn wir ein bestimmtes Feld entdecken wollen. Und der Vorteil, den wir bekommen, ist doch erstmal klar ein paar Ressourcen. Die würden wir aber, wenn wir auf ein vorhandenes Feld gehen, auch bekommen. Und halt diese 3 Punkte von dem Totemplättchen. Gleicht sich das aus? Also ist der positive Effekt, den wir bekommen, gut genug, um diese hohen Kosten zu rechtfertigen?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist ja das, was ich auch gemeint habe. Ich tendiere immer dazu, immer zu forschen und zu entdecken. Habe aber das Gefühl, dass, also ich hatte jetzt ein paar Mal Gegner, die da über 100 Punkte gekommen sind, da bin ich weit weg von, dass die doch eher über die Karten sich die Ressourcen holen, ja.
Ich muss auch gestehen, meine beste Partie war, glaube ich, eine, in der habe ich irgendwie ganz am Anfang 1-2 Karten bekommen, die mir viel Gold immer gebracht haben. Das heißt, ich habe damit dann immer neue Karten gekauft, also vor allem Gegenstände. Und das war mit Abstand, glaube ich, meine beste Runde.
Was ist denn deine beste Punktzahl?
Ich weiß es, also irgendwas um die 70 Punkte, glaube ich.
Ja, ich habe jetzt auch einmal 73 Punkte geschafft und habe dann knapp gegen jemanden verloren mit 74. Und zwar hatten wir tatsächlich beide 77 Punkte und ich hatte eine Furchtkarte mehr auf der Hand am Ende.
Oh, gemein.
Das tat dann weh.
Das ist wirklich gemein.
Ich war aber dann so ein bisschen getröstet, weil ich krieche ja bei Boardgame Arena mit meinen 100, Punkten rum sozusagen. Und der hatte über 400. Dafür fand ich mich dann schon gut.
Ja, okay. meine App sagt übrigens, deine beste Punktzahl gegen mich wären 79 Punkte gewesen.
Ja, die habe ich dann verdrängt.
Ja,
die 73 waren jetzt so in die letzten Wochen das Beste.
Ja, und mein bester Wert waren 64. Also so großartig war ich dann gar nicht mit meinen vielen Karten.
Greifen wir jetzt so ein bisschen voraus. Aber denke mal so, wenn ich so 60 Punkte habe, das ist so ja gut. Und über 70 ist für mich sehr gut. Und ich habe Gefühl, da ist, also wie gesagt, ich hatte jetzt ein paar Mal Gegner, die hatten 102, 103 Punkte. Und ich dachte mir, wo haben die Ressourcen her? Da habe ich dann gepasst am Ende und die haben irgendwie gefühlt noch 10 Runden alleine gespielt. Also 10 Züge. Aber ich bin noch nicht drauf gekommen, was da jetzt noch so dazu gehört, damit ich nochmal einen Schwung nach vorne mache.
Ja, das ist was, das fällt mir allgemein bei dem Spiel auf. Ich finde es unfassbar schwer einzuschätzen, was eigentlich hilft und was nicht. Also so insgesamt. Also ich sehe bestimmte Sachen natürlich und versuche die dann auch anderen ein bisschen nachzumachen irgendwie. Aber ich habe nie so richtig das Gefühl, dass ich weiß, dass das jetzt gerade gut ist, was ich mache.
Ja, geht mir ähnlich. Es ist immer so ein Probieren und dann ist halt das nächste Mal die Kartenauslage anders. Oder man hat andere Startressourcen, finde ich, schon auf der Hand. Da geht es ja dann immer schon los. Und dann ist die Strategie, wo man gedacht hat, ja, die kann man jetzt noch ein bisschen ausbauen, ist dann wieder ganz schlecht oder so.
Ja. Ich finde ja übrigens, um auch noch was Positives zu sagen, was ich total schön finde wieder, ist alleine schon an diesem Bereich, also mal auch jenseits der Karten und so, nur bei dem Graben und Entdecken und dann die Wächter bekämpfen und so, was alleine in diesem Bereich auf dem Spielplan alles abgeht, ja, das holt mich tatsächlich ziemlich ab. Also dieses, dass man dann nicht einfach nur seinen Arbeiter hinstellt, wie bei jedem anderen Worker-Placement-Spiel und dann ist halt das Feld besetzt, sondern dass da irgendwie noch mehr passiert und dass man vielleicht auch noch auf einen Ort geht, wo noch ein Wächter liegt, den du vielleicht in der letzten Runde nicht besiegt hast, weil man den dann noch besiegen will. Oder ja, besiegen ist, glaube ich, das richtige Wort. Also dieses, da gibt es so viele verschiedene Kleinigkeiten, die dann zusammen wieder das Spiel überhaupt erst interessant machen eigentlich. Und dass da so viel auf diese paar Felder letztlich aufgeteilt ist oder da mit diesen Feldern gemacht wird, finde ich sehr faszinierend.
Das ist klasse, ja. Ich habe auch die letzten Partien eine Artefaktkarte zu lieben gelernt, die mir vorher irgendwie bewusst gar nicht so in den Blick kam. Und zwar, wenn du irgendwo stehst, dass du dann den Wächter auf ein anderes Feld legen kannst und dir dann von dem Feld noch die Ressourcen nehmen. Das heißt, du bist den Wächter los, wenn du nicht besiegen kannst in der Runde und kriegst noch die Ressourcen von einem anderen Feld, wo du jetzt vielleicht nicht hinreißen hättest können, indem du einfach den Wächter dahin legst.
Das klingt wirklich sehr mächtig.
Und also entweder hatte ich die nie in der Auslage oder ich habe sie immer als, naja, empfunden, aber die macht Spaß, muss ich sagen.
Ich glaube, ich hatte die bei meinem ersten Spiel quasi, bei meinem ersten neuen Spiel wieder sozusagen und dann einmal oder zweimal eingesetzt oder so, da fand ich die auch gut.
Ja, weil du gerade sagtest, um auch was Positives zu sagen, ich empfinde das nicht als negativ, dass ich so immer noch auf der Suche nach der besten Spielstrategie bin. Es hat in den letzten Wochen ist eher dann für meinen Schlafmangel verantwortlich gewesen. Weil ich nach einer verlorenen Partie dachte, Mist, jetzt doch noch eine, mit der gehst du nicht ins Bett. Ja, weil ich finde, dadurch, dass das Spiel auch so schön in sich stimmig ist, also habe ich zumindest auch den Biss einfach da dran zu bleiben und immer weiter zu knobeln. Ja, auch Spiele, wo dann irgendwann denkst, ja, egal, mir reicht es, was ich kann.
Ja.
Aber irgendwie habe ich da tatsächlich immer so diesen, ich möchte besser werden Willen.
Ja, verstehe ich. Ich habe gleichzeitig aber, also es geht mir ein bisschen ähnlich, aber ich habe gleichzeitig auch manchmal so das Gefühl, ich würde mir wünschen, auch mal so ein, wie soll ich das nennen? Es gibt so Engine-Builder oder so, wo du so das Gefühl hast, du fängst das Spiel an, da ist alles schwer und irgendwie schaffst du es dann aber zumindest nach ein paar Partien, so ein Spiel auch mal so zu spielen, dass so alles aufgegangen ist am Ende.
Mhm.
Und das Gefühl hatte ich irgendwie noch nicht bei dem Spiel, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt noch einfach nicht den Zugang gefunden habe, wie der Weg am besten ist. Also ein bisschen hatte ich das bei dieser Partie, wo ich viele Karten hatte, muss ich gestehen. Aber das habe ich dann auch nie wieder geschafft und das ist sowas, was mich manchmal dann so ein bisschen, ja, drückt. Das klingt jetzt alles so furchtbar schlimm, das ist jetzt total überzogen natürlich, aber so manchmal habe ich den leichten Wunsch, dass es ein bisschen einfacher wird zwischendurch.
Kann ich schon auch verstehen. Ich würde auch gern mal so eine Partie wenigstens zwischendurch glänzen und dann ja das Gefühl haben, man kann es auch.
Ja, also ich habe jetzt wirklich so, um das mal in Zahlen auch noch zu bringen, so die letzten 3 Partien und da zählte die Solo-Partie auch dazu, bin ich immer deutlich, glaube ich, unter 50 Punkten geblieben. Und das sind dann immer so Zahlen, da denke ich mir, das ist so wie meine erste, zweite Partie. Da bin ich dann nicht weit gekommen. Wobei manchmal weiß man dann auch, woran es lag. Also in der allerletzten Partie jetzt zum Beispiel habe ich einfach ganz klar gemerkt, da hatte ich nicht einen Ort entdeckt, doch einen hatte ich entdeckt, weil man brauchte das Totemplättchen oder ich brauchte dieses Totemplättchen für was Bestimmtes und habe es dann auch verwendet. Aber ich konnte mir nie diesen Bonus von den Totemplättchen dann holen, der halt manchmal wirklich essentiell sein kann an der einen oder anderen Stelle. Wobei sich dafür in der Partie die letzte Runde unheimlich gut angefühlt hat, weil ich da am allerlängsten von uns allen noch irgendwie was machen konnte, lustigerweise, und habe dann zumindest mich auf irgendwie, weiß ich nicht mehr, 45, 49 irgendwie sowas Punkte gerettet. Aber gut war es auf jeden Fall trotzdem nicht. Aber es war von Anfang an klar, dass es nicht gut wird, weil ich hing zwischendurch einfach total fest an einer Stelle und das habe ich dann auch gemerkt. So krass hatte ich das aber in anderen Partien auch noch nie.
Nee, also ich bin jetzt mittlerweile immer so zwischen, was sind 45 und 60 in der Regel, wenn es nicht gerade ganz schlecht läuft. Also ich merke schon, es wird besser. Aber so konstant mal über 65 ist auch eher mau, muss ich sagen. Ist aber tatsächlich ein Spiel, wo ich einfach für mich besser werden will. Also jetzt auch nicht, muss den Gegner schlagen, freue mich dann auch also mit 70 Punkten über den dritten Platz, wenn die anderen halt 90 haben. Aber denk, ich möchte auch mal gern so viele Punkte haben.
Ja, das kann ich total verstehen. Nee, das geht mir auch so. Also ich würde einfach gerne bessere Punktezahlen schaffen irgendwie.
So, jetzt haben wir aber noch gar nicht über diese Forschungsleiste gesprochen.
Genau, die finde ich auch, müssen wir noch näher besprechen. Die haben wir immer nur angerissen irgendwie oder eingeworfen.
Die ist nämlich auf dem rechten Bereich des Spielplans und da sind wir zusätzlich noch auf der Suche nach einem verschollenen Tempel.
Ich glaube, wir sind sogar in einem Tempel, oder? Also ich habe das immer als Räume interpretiert, in denen wir uns da bewegen, oder vielleicht sehe ich das aber auch falsch.
Ah, dass wir ins Zentrum vorgehen, das kann auch sein, ja. Ich war immer auf dem Weg zum Tempel, aber...
Ja, also es würde thematisch beides sehr sinnvoll sein, finde ich.
Wir laufen da eben so Felder entlang und können immer nur ein Feld weiter, wenn wir die Ressourcen, die da aufgedruckt sind, ausgeben. Was sich für mich dann immer so gar nicht so thematisch angehört hat, muss ich sagen. Aber da hat die Spielanleitung, die finde ich auch sehr, sehr schön gemacht ist, so schön stehen, dass man eben unterwegs dann so eine alte, zerbrochene Speerspitze findet oder so eine Tontafel. Also zumindest das irgendwie so mit einflicht. Warum wir das dann bezahlen müssen, ist wieder was anderes. Aber es hat zumindest so ein bisschen Bogen geschlagen für mich.
Wobei, warum wir es bezahlen müssen, verstehe ich sogar, zumindest teilweise. Also bei manchen Sachen zum Beispiel, wenn ich jetzt in einen neuen Raum oder ein Feld weitergehen will, dann muss ich vielleicht erst mit Hilfe dessen, was ich da eben gefunden habe, mir entweder den Weg kaufen, weil ich Hilfe brauche, oder vielleicht auch das Wissen auf so einer Steintafel finden, um weiterzukommen oder so. Also es geht so nicht hundertprozentig auf, glaube ich, aber so eine grobe Idee hatte ich da schon immer, warum das jetzt so ist.
Ich habe jetzt aber gerade nochmal nachgelesen, da steht, wenn die Lupe eines Spielers die oberste Reihe erreicht hat, hat er den verschollenen Tempel entdeckt.
Oha, siehste, dann habe ich falsch interpretiert.
Kann aber natürlich ja auch eine Anlage sein, ne? Einfach vielleicht.
Auch möglich.
Sozusagen bis zum Mittelpunkt vorrücken muss oder so.
Ja, du sagtest gerade Lupe, ne?
Mhm.
Wir haben ja nicht nur die Lupe, sondern wir haben eine Lupe und ein Buch, also wir laufen dann nicht einfach nur einen Pfad hoch, sondern wir haben 2 Marker, mit denen wir diesen Pfad hochlaufen. Und der eine geht quasi immer voraus und der andere geht dann hinterher, was tatsächlich dann wieder thematisch schön eingebunden ist, weil die Lupe ist sozusagen, wir suchen da in der Gegend rum. Und das Buch ist, wir erforschen dann das, was wir unterwegs so gefunden haben, um uns irgendwie, ja, einerseits, weil wir halt Wissenschaftler sind und gerne was erforschen wollen und was entdecken wollen und andererseits, glaube ich, aber auch, damit uns das irgendwie weiterbringt wieder. Das finde ich tatsächlich schön gelöst, sowohl spielmechanisch, dass wir da irgendwie zwei Marker haben und auch uns überlegen können, wollen wir wirklich nur mit dem einen vorne wegrennen oder hilft es uns vielleicht auch viel, wenn wir mit dem zweiten hinterherrennen? Und auch eben dieses Thematische wieder, dass man Dinge sucht, aber dass eben auch da mal abgebildet ist, dass wir die auch wirklich erforschen müssen, die Dinge, und nicht nur irgendwie, ja, eben den Heiligen Gral suchen und den dann hochhalten können und zeigen können, wie toll wir sind, sondern dass man halt zeigen kann auch irgendwie, wir wollen da eine Kultur verstehen.
Und ich kann dir sagen, das Beste ist, wenn beide Marker am Schluss oben sind.
Ja, in der Theorie, ja.
Deswegen sage ich es ja.
Ja, ich glaube, ich bin mit dem Forschungsmarker noch, mit dem Notizbuch, keine Ahnung, wie welcher heißt gerade, war ich noch nie sehr weit oben. Also die sind immer wichtig, weil man darüber diese Gehilfen bekommen kann, zumindest auf der einen Seite des Spielplans. Es gibt, kann man hier auch schon mal sagen, zwei Varianten des Spielplans und auf der einfacheren von beiden kriegt man einfach mit dem Buch relativ einfach, sage ich mal, diese Gehilfen, die wir vorhin schon erwähnt hatten, die dann auch einmal pro Runde so einen kleinen Bonus bringen. Und die versuche ich meistens schon auch dadurch dann zu bekommen und einzusetzen.
Ja, ich glaube, ich komme mit dem Buch immer so auf die Hälfte ungefähr.
Ah, da bin ich weit von entfernt, glaube ich.
Bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Also wenn man eben oben ist mit der Lupe, kann man sowieso ein Feld höher gehen. Also mit der Lupe geht man in den Tempel, aber das Notizbuch nimmt man da nicht mit rein. Da ist man wahrscheinlich dann gerade so hin und weg, dass man nicht mehr schreiben kann. Und dann kann man eben im Tempel noch weiter erforschen. Das ist so eine Pyramide, wo man dann eben für wenig Ressourcen drei kleine Plättchen kriegen kann. Oben drüber liegen eben zwei, wo man dann von zwei von unten das braucht. Und oben liegt nochmal eine, wo man alle Ressourcen braucht, die man unten für die drei kleinen bräuchte. Und ich frage mich dann immer, ob es nicht sinnvoller ist, tatsächlich dann mit dem Forschungsmarker da noch Punkte einzusammeln, wie mit dem zweiten Marker noch weiter hochzugehen.
Ja, sehr gute Frage. Kommt vielleicht auch drauf an, was man für Ressourcen hat. Aber ich vergesse dann immer auch das Buch unten, sondern versuche nur noch diese Plättchen zu kriegen. Vielleicht ist das auch gar nicht so klug. Weiß ich nicht.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass dann diese 100-Punkte-Spiele, die haben alles, ne? Die haben beide Marke oben und haben dann noch so ein 11-Punkte-Plättchen im Tempel sich geholt.
Ja, das ist mir ein großes Rätsel, das ich vielleicht mal erforschen sollte.
Ja, nimm Lupe und Buch mit.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also wirklich, ist mir ein ultimatives Rätsel, wie die Leute das machen. Ich kann es mir nur über Karten oder so erklären, aber auch da, also da muss erstmal die Auslage auch stimmen oder so. Also, und woher nehmen die das ganze Geld?
Ich habe mich dann getröstet, dass die vielleicht immer nur so gut sind, weil ich so schlecht bin und ihnen irgendwie nichts wegnehme und die freie Fahrt haben oder so.
Wer weiß, aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen. Da müsstest du ja gegen mich viel besser sein.
Nein.
Hast du denn schon mal jemanden gesehen, der versucht hat, den Tempel komplett zu vernachlässigen?
Nee, also ich habe immer gedacht, ich sehe Leute, die den Tempel komplett vernachlässigen. Also ich hatte jetzt letzte Woche eine Partie, da war ich in der letzten Runde dann, was weiß ich, relativ am Anfang ganz oben mit meiner Lupe und auch mit dem Buch recht weit für meine Verhältnisse. Und meine Gegenspielerin hatte beides noch zweites, drittes Feld unten. Und glaubst du, dass die dann im Laufe dieser letzten Runde mit allem, was sie hatte, noch hochgezogen ist?
Ja, aber das ist interessant, weil das ging mir jetzt in dieser letzten Partie eben auch so, dass ich am Ende noch unheimlich viele Ressourcen irgendwie zusammenkratzen konnte und bin da auch nochmal vier Felder oder so in zwei Runden hochgelaufen. Also ich meine, es war nicht so gut wie sie offensichtlich, aber irgendwie scheint es ja ganz gut zu funktionieren, oder wahrscheinlich ist der Weg dahin zu kommen, einfach sich erst auf so ein bisschen Engine-Building quasi zu konzentrieren, also zu gucken, dass man irgendwie möglichst viele Ressourcen pro Runde halt zusammenkratzen kann.
Aber genau, den Eindruck hatte ich jetzt öfter mal, dass so wirklich die ganz gut sind, dass die das eher so am Schluss noch schnell mal mitnehmen.
Was ja interessant ist, weil die Tempelleiste ja so gemacht ist, dass wer oben zuerst ankommt, auch mehr Punkte bekommt.
Ja, sind aber gerade in der Zweierpartie eben nur zwei Punkte mehr.
Ist ein Argument, ja.
Das macht dann nicht allzu viel aus. Ja, ich glaube auch, wahrscheinlich ist so mein Weg, gleich viel zu entdecken und zu gucken, dass man da parallel hochkommt, einfach der falsche. Man muss wahrscheinlich erstmal zwei Runden in Karten investieren und wird dann belohnt oder so. Vielleicht gibt's Cracks unter euch, dann dürft ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das mal versuchen sollten.
Oh ja.
Wir spielen auch gerne mal eine Boardgame Arena Partie mit euch, gegen euch.
Das gilt übrigens für alle Spiele, die wir hier besprechen und die auf Boardgame Arena sind.
Und die, die wir nicht besprechen, auch, ne?
Ja, zumindest, wenn wir die Regeln kennen.
Genau, mit dieser Einschränkung, ja.
Oder uns schnell aneignen können, das kommt auch da immer ein bisschen darauf an. Ja, was ich noch ganz cool finde an diesem Tempel, ist auch, wie dieser Baum aufgebaut ist. Also es gibt so Spiele, da hast du so Tech Trees oder so, also diese Technologiebäume. Da ist wirklich so ganz klassisch irgendwie zwei Felder werden zu einem Feld, das wird mit einem anderen Feld wieder zu einem Feld und so. Also wo die Wege so ganz eindeutig klar sind. Mhm. Und hier ist es so ein bisschen so, dass du mal hast du zwei Möglichkeiten, dann hast du davon ausgehend vielleicht wieder zwei Möglichkeiten oder manchmal gehen auch alle wieder in das gleiche Feld, um von da aus dann wieder in drei verschiedene Felder gehen zu können und so. Also man wird so ein bisschen eingeschränkt, aber es öffnet sich dann auch immer irgendwann wieder. Und das gefällt mir eigentlich gut, dass man schon so einen Weg geht, aber der halt nicht so total eindeutig vorgezeichnet ist.
Und da habe ich auch gemerkt, da ist so ein bisschen vorausschauen, denken und schauen auch nicht schlecht. Also oftmals gehe ich einfach da, wo ich gerade die Ressourcen habe, hoch und sehe aber nicht, dass ich dann da stocke, weil ich dann, was weiß ich, zweimal Juwelen hintereinander brauche, die aber nicht kriege. Und wenn ich jetzt vielleicht noch erst was anderes gemacht hätte, auf der anderen Seite schneller weitergekommen wäre, weil da Pfeilspitzen benötigt werden, die ich, dass ich über die Gehilfen dann leichter kriege oder so.
Wobei es auch da gut gemacht ist, also es ist nie so, dass zwei Felder exakt gleich sind, aber oft ist es so, dass wenn du den einen Weg gehst, du halt zuerst Juwelen und dann erst Pfeilspitzen brauchst und beim anderen brauchst du erst Pfeilspitzen und dann Juwelen oder so. Mhm. Also es gleicht sich oft auch zu einem gewissen Grad zumindest wieder aus, finde ich.
Ja, wenn es nicht gerade gegen Ende des Spieles ist, wo du dann nicht mehr viel Ausgleichsmöglichkeiten hast.
Ja, und natürlich braucht man eigentlich von allen Ressourcen ständig viel, ne? Das ist, also eigentlich muss man bei allem gut vorbauen.
Ja, und du brauchst die Ressourcen halt für alles. Du brauchst sie für die Leiste, brauchst sie für die Karten, du brauchst sie fürs Entdecken, du brauchst sie für die Wächter besiegen. Ich finde das schon schwierig, da immer so das richtige Maß zu finden, wann ich was mache oder was ich für was ausgebe.
Ja, total. Also außer ganz am Ende, da will man halt einfach alles machen, was viele Punkte noch bringt. Und das ist meistens halt in der Leiste noch hochgehen. Eventuell so ein Tempelplättchen kaufen, wenn man kann. Also da klar gibt's da auch mal, kann man ein bisschen gucken, will ich jetzt hier lieber noch den Wächter besiegen oder lieber im Tempel mir ein Tempelplättchen kaufen oder so. Aber da ist relativ klar, was man noch so machen kann. Und am Ende haut man halt noch sein Geld raus, um noch eine Karte zu kaufen für ein paar Punkte oder so. Aber den Rest des Spiels ist es wirklich oft so, dass man denkt, mache ich jetzt hier oder mache ich da und jetzt habe ich aber die Ressourcen. Es ist viel hin und her in meinem Kopf, immer in jeder Partie.
Bei mir auch. Das Forschen hat so ein bisschen den Vorteil auch, deswegen mache ich das schon ganz gern auch am Anfang, dass du, wenn du mit der Lupe forschst, immer oder meistens zumindest einen Kompass kriegst als Belohnung, wenn du aufs nächste Feld gehst.
Das stimmt.
Also es ist immer so eine Kompass-Auffüllmaschine.
Worüber wir jetzt auch noch nicht so richtig gesprochen haben, ist die B-Seite des Plans oder also wie auch immer man die nennt. Also es geht nach dem Tempel, den man erforscht. Es gibt den Vogeltempel, wenn ich mich nicht irre, und den Schlangentempel. Und man kann, glaube ich, sagen, der Vogeltempel ist so ein bisschen mehr straightforward, die Forschung. Also da kriegst du am Anfang mit dem Buch eben deine Helfer und kannst die dann auch noch aufwerten. Also darf man dann umdrehen und dann bringen die ein bisschen mehr. Und das ist alles so, alles wird immer mehr beim Forschen. Und immer besser. Und auf der Seite mit dem Schlangentempel kriegt man dann auch kurz bevor man beim Tempel ankommt, nochmal plötzlich Furchtkarten, wenn man ein Feld weitergeht oder so Sachen. Und auch wie das mit den Gehilfen gelöst ist, ist nochmal ein bisschen anders. Genau, die Kosten sind natürlich auch ein bisschen anders. Also da ist alles ein bisschen komplizierter zu schaffen, würde ich es mal nennen. Und macht das Spiel nochmal ein bisschen weniger geradlinig, oder?
Ja, und macht das Spiel nochmal ein bisschen schwieriger auch.
Ja.
Ist auch definitiv für Fortgeschrittene der zweite Plan, der hauptsächlich sich in der Forschungsleiste unterscheidet. Die Entdeckerfelder sind so ein bisschen anders. Man braucht so andere Verkehrsmittel, um irgendwo hinzukommen. Aber ansonsten sind sie gleich. Und ich finde den schon echt hart, muss ich sagen.
Ja, ich finde das lustig, weil als ich mir die Regel dafür dann durchgelesen habe, dachte ich mir so, oh, das ist doch eigentlich viel cooler so. Und auch wenn ich mir den Plan so anschaue, dann fühlt sich das für mich an, als würde es eigentlich so gehören. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich irgendwie noch nicht so weit bin, habe ich das Gefühl. Also ich habe ihn jetzt dreimal gespielt und ich glaube, die erste Partie war noch gut, aber da habe ich das Gefühl, hatte ich einfach ein bisschen Glück auch. Mhm. Und die anderen beiden Partien waren dann einfach nix. Also es war jetzt eben, diese letzte Partie war so eine und ich glaube, meine Solo-Partie war auch noch und die war eben auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht, da bin ich einfach nicht gut vorwärts gekommen dann.
Ich habe auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass man da nochmal verstärkt auch die Forschungsleiste in Angriff nehmen muss, weil beim Vogeltempel ist es eben so, dass unten drei Gehilfen liegen und du suchst dir einen aus, wenn du das Buch eben an die entsprechende Stelle bringst und dann noch irgendwann einen zweiten und die werden halt nachgedeckt. Also wenn ich einen wegnehme, dann wird eben das nächste verdeckte Plättchen umgedreht und Christoph hat dann wieder drei zur Auswahl. Und bei diesem Schlangentempel ist es eben so, dass du den zweiten über den Forscher bekommst, über die Lupe und da liegen eben nur so viele wie Spieleranzahl. Und da ist es mir jetzt echt schon zweimal passiert, dass ich der zweite war, der dahin ist. Und in meinen Augen halt dann so ein Dingens hatte, das jetzt gar nicht gepasst hat gerade. Mhm. Also was weiß ich, Artefakte und Gegenstände mit einem weniger kaufen.
Das finde ich ja eigentlich super.
Mag ich gar nicht. Und du musst halt vorher auf jeden Fall entdeckt haben, weil du so ein Totemblättchen dafür abgeben musst, was du da nicht für den Bonus nutzen kannst. Ich finde, das macht es schon um einiges irgendwie nochmal verzwickter, ja.
Das ist auch genau die Stelle, wo ich so hängen geblieben bin, weil ich eben mich überhaupt nicht aufs Entdecken fokussiert habe und hatte nichts entdeckt und dann stand ich da, kam nicht weiter mit meiner Lupe, weil ich eben dieses Totemplättchen gebraucht habe, konnte aber auch nicht entdecken, weil mir da auch ständig irgendwas gefehlt hat für. Und keine Ahnung, ja, das ging dann gar nicht, aber dafür, wie gesagt, konnte ich dann in der letzten Runde noch wenigstens hinterherrennen. Aber ja, keine Ahnung, das hat mich da in der einen Partie wirklich richtig, richtig ausgebremst.
Ja, also da gehen meine Punkte Zahlen auch immer nach unten, wenn ich den zweiten Plan spiele. Aber er hat definitiv was.
Ja, absolut. Und ist auch einfach ein gutes Element, um, ja, wenn man das Spiel sehr viel spielt, auch ein bisschen Abwechslung nochmal reinzubringen. Weil ich habe schon gemerkt, ich habe halt natürlich die A-Seite dann relativ viel jetzt gespielt in letzter Zeit. Und die kam mir immer ein bisschen zu vorgezeichnet vor, der Weg, obwohl das gar nicht stimmt. Also das war eher so ein Gefühl, was nicht der Realität entsprochen hat. Aber da dachte ich mir, naja, und dann wandere ich halt wieder den Tempel hoch. Und das ist ja eh klar, dass ich da ganz nach oben sollte und so. Und ich finde, bei der B-Seite ist es schon so, dass man mit den Furchtkarten und so sich auch so denken kann, ist das jetzt der beste Weg, da unbedingt hochzugehen? Wahrscheinlich muss man am Ende trotzdem ganz oben landen, um richtig viele Punkte zu machen. Aber ja, er fühlt sich ein bisschen weniger eindeutig an einfach.
Ja, und man sollte, denke ich, auch bei dem Plan auch mal zwischendurch eben zu einer Karte greifen, wenn sie ausliegt, wo man eben dann auch eine Furchtkarte verbannen kann.
Ja, unbedingt.
Ja, ich habe letzter Zeit ein paar Arena-Spiele bei Boardgamarena gemacht und da wird diese Arena mit der B-Seite gespielt, mit dem Schlangentempel.
Oh, okay.
Deswegen habe ich da ein paar Niederlagen mehr.
Kannst ja nicht immer nur gegen mich gewinnen.
Nee, muss ja auch mal gegen andere verlieren. Passt schon. Ja, ich glaube, ich habe ein Arena-Spiel gewonnen. Das war dann aber auch jemand, der ungefähr gleiches Level hatte wie ich. Mhm. Ansonsten habe ich das Gefühl, da tummeln sich nur Elite-Spieler.
Ja, das habe ich bei dieser Arena aber allgemein, muss ich gestehen. Mhm. Selbst bei Spielen, wo ich mich selbst schon manchmal für einen Elite-Spieler halten würde, gibt es dann immer welche, die sind noch deutlich mehr Elite.
Ja, aber ich glaube, da macht es dann auch die Masse einfach.
Ja, klar.
Also ich, um kurz abzuschweifen, ich spiele gerade auch Q-Birds und halte mich da nicht für den besten Spieler, bin aber auch einfach durch die Masse an Spielen jetzt schon im Platin-Bereich angekommen.
Ja, ich habe Gleiches versucht bei Next Station London und da finde ich mich wirklich nicht so schlecht und habe, glaube ich, jetzt von, ich weiß nicht mehr, 5, 6 Spielen oder so, habe ich 1 gewonnen und alle anderen immer relativ, also mal mehr relativ, mal weniger relativ knapp verloren, aber immer mit Punktzahlen, die ich für mich als richtig gut eingeschätzt hätte. Mm. Und die ich gewonnen habe, habe ich mit einer Punktzahl gewonnen, die ich eigentlich nicht so gut fand, lustigerweise. Gegen einen Platin-Spieler. Aber also, da gibt es einfach Leute, die machen gefühlt nichts anderes mehr, habe ich das Gefühl, in diesem Arena-Modus.
Ja.
Und da ist es dann natürlich auch schwierig, gegen anzukommen, um mich mal ein bisschen rauszureden.
Nee, sehe ich aber genauso. Ich bin auch jetzt dann wieder auf einfaches Spiel gewechselt, einfach um auch so ein bisschen mehr Chancen zumindest zu haben.
Wie viel hast du denn das Spiel in letzter Zeit so gespielt, also bevor wir gesagt haben, wir müssen uns damit auf den Podcast vorbereiten?
Wenig. Also ab und zu mal solo, aber das hatte ich ja letzte Folge auch schon gesagt, auch eher weniger, weil ich einfach auch seltener am Tisch gespielt habe. Immer mal wieder eine Runde zwischendurch, aber recht wenig. Muss aber sagen, seit wir dann gesagt haben, wir machen's, hat der Suchtfaktor voll zugeschlagen.
Wenn du jetzt so das Solo-Spiel dir anschaust, spielst du lieber Solo oder lieber irgendwie dann doch auf Boardgame Arena gegen irgendjemand Fremden oder so?
Also ich spiele es häufiger auf Boardgame Arena, weil es einfach schneller geht. Und ich spiele es jetzt nicht auf Boardgame Arena Solo. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es einstellen kann oder nicht.
Oh, gute Frage.
Aber sowas mache ich dann in der Regel eigentlich komischerweise nicht. Wenn dann Solo, dann hole ich es mir raus. Ich spiele es unheimlich gern immer noch Solo. Da hat sich jetzt auch seit unserer letzten Folge nichts dran geändert. Es ist, finde ich, gegen andere immer ein bisschen interessanter. Wobei ich jetzt echt überlegt habe, ob ich mir zum Üben doch mal die Solo-Kampagne ausdrucken soll.
Interessanter Gedanke.
Vielleicht hilft's ja. Ja, was waren denn deine Solo-Erfahrungen? Du musst ja jede Runde ein Blättchen drehen. Ging das oder passte das nicht in deinen Mechanismus?
Ja, das habe ich geschafft. Also ich glaube, ich habe es geschafft. Wer weiß, vielleicht habe ich auch was vergessen. Also es gab so ein, zwei Stellen, wo ich mir dann nicht ganz sicher war. Aber das konnte ich ignorieren, auch weil meistens das ja nicht so hundertprozentig relevant ist, ob der Automa jetzt vor oder nach dir dran ist. Kann mal relevant sein, je nachdem, wo dann der Archäologe hingestellt wird vom Automa. Aber in den allermeisten Fällen war es total wurscht. Ja, also ich fand es auf jeden Fall einen guten Solo-Modus. Hab auch verloren mit nicht so einer guten Punktzahl. Der Automa hatte aber auch nicht so eine gute Punktzahl. Ich habe ihn aber auch nur auf der zweiten von 5 Schwierigkeiten gespielt. Oder ich glaube, es sind 6 Schwierigkeiten letztlich, oder? Es
sind, glaube ich, sogar 6, ja.
Genau, und das war, also finde ich, gut zu handeln, auch weil das, was der Automa macht, relativ simpel ist. Also der ist immer innerhalb wirklich kürzester Zeit abgehandelt. Ich habe aber trotzdem so das Gefühl, dass ich, glaube ich, mehr Spaß habe, es gegen jemand anderen zu spielen, obwohl man dann doch auch viel so vor sich hin wurschtelt irgendwie, jetzt mal abgesehen davon, dass da natürlich Faktoren im Spiel sind, die Interaktion fördern. Also irgendwie, man will früher auf der Forschungsleiste vorwärts kommen, um die Boni, die da unterwegs auch zum Teil noch liegen, einzusammeln oder um früher oben anzukommen wegen der Punkte. Man will natürlich nicht, dass einem jemand den Ort, an den man gehen will, wegschnappt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin eher darauf fokussiert, was ich so tue, als jetzt unbedingt darauf, was mein Gegenüber gerade tut. Und trotzdem, ja, fühlt sich's irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich besser an, gegen jemand anderen zu spielen, kann ich jetzt nicht so richtig sagen, aber das ist bei vielen Spielen so. Und auch bei welchen, die ich gerne solo spiele. Ich glaube, wenn ich es in Zukunft solo rausholen würde, dann einfach, weil ich vielleicht mal Lust auf das Spiel habe und halt jemand anders in meinem Umfeld sich gerade nicht findet, der es mit mir spielen will. Und weil ich eben diese wirklich geile Tischpräsenz irgendwie halt dann vielleicht mal wieder haben will. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie auf die nächste Solo-Partie hinfiebere, sondern da, glaube ich, würde ich dann im Normalfall doch eher einfach eine Online-Partie schnell mal machen.
Ja, ich finde, Solo ist es halt wirklich mal was, um sich in Ruhe mal hinzusetzen und anhand dem, was da liegt, mal wirklich über Strategien nachzudenken, ohne dass der Gegner dann ewig warten muss.
Wobei, was ich tatsächlich cool fand, und das geht nicht bei jedem Spiel, aber natürlich auch bei einigen anderen, ist dadurch, dass die Runden so klar abgegrenzt sind voneinander. Also man macht halt immer in einer Runde so viele Züge, wie man schafft, und irgendwann muss man passen. Und dann fängt eine neue Runde an, wenn alle gepasst haben. Und im Solospiel natürlich dann, wenn ich gepasst habe, beziehungsweise wenn man beim Automa seinen Stapel durchgearbeitet hat. Und ich konnte total gut sagen, okay, jetzt ist die Runde vorbei, ich bereite die nächste vor und dann mache ich halt in einer Stunde oder meinetwegen auch morgen erst meinen nächsten Zug wieder, weil man so klar abgegrenzte Zeiträume hat. Und das ist gerade für jemanden wie mich mit Kindern oder wo dann halt vielleicht mal irgendwas anderes Wichtiges dazwischen kommt oder so, total gut, weil man auch mal guten Zeitpunkt finden kann, um zu unterbrechen. Also man sagt halt irgendwie, ich brauche noch 5 Minuten, aber dann kann man auch wirklich einen Cut machen und weitermachen. Oder wenn man zu müde wird abends oder was weiß ich. Also auch im Mehrpersonenspiel geht es natürlich gut. Führt natürlich aber auch dazu, dass man vielleicht nicht ganz so tief mehr im Spiel drin ist, aber das ist bei so einer zugbasierten Runde, die man online spielt, ja auch nicht anders.
Das stimmt. Aber der Tisch ist halt blockiert, ne?
Ja, genau. Das war der Grund, warum ich die Solopartie neben der Tatsache, dass ich es vor unserer Aufnahme fertig bekommen wollte, dann auch irgendwann mal endlich fertig gespielt habe, weil irgendwann musste einfach der Tisch frei werden. Was jetzt nicht gegen das Spiel sprechen soll natürlich, sondern es ist manchmal halt einfach viel drumrum, das dann halt manchmal doch wichtiger ist oder einen so müde macht, dass man sich dann halt doch nicht mehr aufraffen kann.
Ja, vielleicht noch zum Ende. Wir haben gesagt, wir spielen 5 Runden und dann wird im Endeffekt einfach nur geguckt, wer die meisten Siegpunkte hat, eben aus Forschungsleiste und Karten und bezwungenen Wächtern und toten Blättchen, die man noch da liegen hat. Und Minuspunkte eben noch für die Furchtkarten, die man noch hat. Und dann ist auch relativ schnell zusammengezählt. Das finde ich auch immer angenehm, wenn man da nicht noch Stunden irgendwas berechnen muss.
Ja, ich bin trotzdem froh. Vielleicht ein kleiner Shoutout an der Stelle. Wenn man die BG Stats App hat, gibt's da mittlerweile ganz viele, ja, so Wertungsseiten für Spiele auch. Also schon vorgefertigt sozusagen in der App. Und die nutze ich mittlerweile sehr gerne, weil ich echt zu faul mittlerweile bin, irgendwelche Punktehaufen am Ende noch zusammenzurechnen. Und das funktioniert da auch sehr gut. Also da gibt's einfach auch schon so ein vorgefertigtes Blatt. Das nutze ich tatsächlich immer. Ich habe den Blog noch nicht einmal verwendet.
Ich bin ja ein alter Kopfrechner, deswegen nutze ich da immer ganz gerne mal meine Hirnzellen.
Ja, ich glaube, damit sind wir letztlich am Ende des Überblicks sozusagen angekommen. Wie fällt denn dein Fazit aus?
Ja, mein Fazit ist, ich kann das, was ich vor 2,5 Jahren in der Fairplay geschrieben habe, eigentlich immer noch genauso unterschreiben. Ich finde es ein tolles Spiel. Es hat eine schöne Kombi eben aus verschiedenen Mechanismen, die ineinander greifen, die man ineinander ja verzahnen muss. 5 Runden sind für mich immer noch viel zu schnell vorbei. Und auch wenn ich ja jetzt lang genug genörkelt habe, ja, dass ich immer noch nicht so viele Punkte habe wie andere Leute. Meine Lernkurve, finde ich, ist langsam, aber sie ist irgendwo da. Wahrscheinlich fehlt es irgendwo noch so an einem Kniff, um dann nochmal einen Sprung zu machen. Ich finde dieses Thema unheimlich schön. Ich mag aber auch irgendwie so generell auch Sachbücher über Entdeckung oder so. Und das hat für mich so, ja, den richtigen Touch auch. Ich finde es vom Material her und grafisch wunderschön. Und das ist für mich ein Spiel, wo thematisch einfach schön umgesetzt ist, wo man wirklich an allen Stellen versucht hat, das irgendwie thematisch zu machen. Das ist, finde ich, ein Spiel, was man nicht nach dem ersten Mal spielen bewerten sollte, sondern wirklich ein paar Partien gespielt haben muss, um zu sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Also ich kann auch Leute verstehen, die sagen, nee, das ist mir zu viel. Man muss denken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir, wenn ich jetzt müde bin, ewig den Kopf zerbrechen muss, dann spiele ich es halt mal intuitiv. Und dann gibt es eben Phasen, wo ich dann denke, jetzt möchte ich mehr drüber nachdenken, dann kann ich das eben auch tun. Ja, so, wie soll ich das jetzt noch zum Ende bringen? ich habe, wie gesagt, so in letzter Zeit echt eine Sucht. Ich wollte gestern Abend früh ins Bett und bin dann 3 Partien später und 1,5 Stunden später ins Bett. Ich glaube, wenn jetzt der Podcast rum ist, wird die Sucht auch wieder erstmal ein bisschen nachlassen. Aber es hat für mich einen echten hohen Wiederspielreiz, auch dadurch, dass natürlich die Auslagen immer anders sind. Also die Orte, die es zu entdecken gibt, das sind eben auch zufällig hingelegte Plättchen. Das heißt, die sind auch nicht in jedem Spiel gleich. Ich weiß, wenn ich entdecke, nie was drunter ist. Die Karten sind immer anders. Die Boni sind anders verteilt an den diversen Stellen. Und ich habe da immer noch wirklich Lust drauf. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch Lust, doch mal die Solo-Kampagne anzugehen und einfach da mal gucken, inwiefern ich mich dann da vorantreiben kann. Und ja, wenn es öfter bei mir wirklich in Präsenz auf den Tisch kommen würde, würde ich wahrscheinlich mir jetzt auch die eine oder andere Erweiterung holen, muss ich sagen.
Ich bin gespannt, wann du die 100 Punkte knackst.
Ich mache dann eine Flasche Sekt und werde berichten, aber ich fürchte, ich bin schon mal froh, wenn ich die 80 Punkte knacke. Man soll die Ziele ja nicht immer so hoch setzen.
Ja, das glaube ich.
Ich finde, alle, die gerne Worker Placement spielen, die gerne so ein bisschen Deckbau spielen, denen würde ich es immer noch empfehlen. Es ist definitiv ein Spiel, das mir Laune macht. Hab's jetzt allerdings auch, glaub, nur einmal zu dritt gespielt, ansonsten eher nur zu zweit. Also am Tisch bei Boardgame Arena jetzt öfter mal zu dritt. Könnte mir vorstellen, dass es mit 4 Personen am Tisch tatsächlich so je nach Spieler an die 120 Minuten geht. Das wäre mir dann wahrscheinlich so ein bisschen zu lang. Aber mit 2 Spielern, die es kennen oder 3, finde ich, hat es auch eine Spieldauer, wo man dann eben auch gleich nochmal eine Runde spielen kann, wenn es sein muss. Also gefällt mir gut. Fand ich jetzt toll, dass wir das gemacht haben. Wie gesagt, ich hatte ja nie mit gerechnet und freue mich jetzt einfach drüber, dass wir da mal drüber reden konnten. Und ja, also von mir definitiv einen Daumen nach oben. Und jetzt bin ich natürlich auf dein Fazit gespannt.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch drüber, dass wir es gemacht haben, weil es wirklich nochmal eine neue Entdeckung für mich irgendwie auch war. Also ich hatte ja wirklich irgendwie so gar kein gutes Gefühl und konnte es nach den ersten Partien, die ich damals vor ewigen Zeiten gespielt habe, so gar nicht nachvollziehen. Und du erinnerst dich vielleicht, dass ich gesagt habe, die ersten Partien will ich nicht mit dir online dann wieder spielen, sondern spiele ich dann hier irgendwie mit dem Exemplar wirklich dann am Tisch mit meiner Frau. Was vor allem den Hintergrund hatte, dass ich wollte, dass ich das Spiel quasi auf einem gleichen Level mit meiner Frau nochmal neu entdecke, weil ich konnte mich auch an fast nichts mehr erinnern. Also natürlich wusste ich noch, es gibt diese Leiste und es gibt irgendwie diese Wächter und so, aber strategisch keine Ahnung, was da sinnvoll gewesen wäre. Und dann haben wir es wirklich erstmal zusammen auch wieder entdeckt Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll bei dem Spiel, nicht unbedingt mit jemandem einzusteigen, der schon total gut ist, weil man da wirklich nur abschmieren kann eigentlich, außer man erwischt jemanden mal auf dem vollkommen falschen Fuß. Aber das ist halt kein Spiel, wo man sofort den Zugang zu findet, was jetzt die beste Strategie ist, sondern wo man sich dann so rantastet. Und ja, deswegen, das war gut, glaube ich, nicht nur für meine Frau, sondern auch für mich jemanden gegenüber zu haben, wo wir uns auf einem Level irgendwie bewegt haben, einfach dem Spiel gegenüber. Und dadurch habe ich auch, glaube ich, wirklich das erste Mal so richtig reingefunden. Ich habe viel gesagt ja auch schon, also manchmal habe ich so das Gefühl, ich hätte es gerne ein bisschen, wie soll ich sagen, fluffiger, also irgendwie freundlicher mir gegenüber, dass ich mich nicht so durchkämpfen muss. Auf der anderen Seite hat das dadurch natürlich wirklich einen enormen Wiederspielreiz und hält auch diesen Reiz aufrecht, das knacken zu wollen irgendwie, verbunden mit der Sorge, dass ich es vielleicht niemals knacken werde. Ich habe lustigerweise mir so ein bisschen offen gehalten gehabt, wie mein Fazit heute ausfällt, weil ich wirklich, ich hatte so eine Tendenz natürlich, die sage ich auch gerne, nämlich meine Tendenz war, dass ich jetzt wirklich da viel Spaß mit hatte, dass ich jetzt aber auch so das Gefühl habe, wie das oft auch bei einem Spiel ist, wenn wir es dann so viel gespielt haben vor dem Podcast. Ja, dass es irgendwie jetzt auch mal genug ist, aber lustigerweise habe ich jetzt so beim drüber sprechen schon wieder total Lust bekommen, das doch noch ein paar Mal jetzt wieder zu spielen und doch nochmal wieder punktemäßig besser zu werden, gerade nachdem die Runden zuletzt so schlecht waren und vielleicht nochmal auf die Seite mit dem Vogeltempel zurückzukehren, also auf die einfachere. Ja, weil irgendwie die letzten waren, glaube ich, dann auch dem Drang geschuldet, eben diese Schlangentempel-Seite auch noch ausprobiert zu haben. Ja, war vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber für den Podcast auch gut, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die so abläuft. Was ich auch tatsächlich neugierig wäre, aber irgendwie auch nicht sicher bin, ob ich es mir wirklich leisten werde, ist zumindest diese Erweiterung mit den unterschiedlichen Startcharakteren, mit den individuellen Boards, weil da wirklich nochmal so, wenn ich das richtig gesehen habe, so individuelle Fähigkeiten eben dann mit reinkommen. Wird das Spiel, glaube ich, nicht total umdrehen, sage ich mal, aber stelle ich mir auf jeden Fall spannend auch vor. Wenn sich da mal die Gelegenheit bei irgendjemandem ergibt, das mitzuspielen, dann würde ich das auf jeden Fall gerne mal testen. Und ansonsten ist es auf jeden Fall ein Spiel, was erstmal bleiben darf. Ich hatte es auch unter dem Vorbehalt gekauft, das dann vielleicht nach dem Podcast auch wieder zu verkaufen, weil ich eben nicht sicher war, ob ich wirklich reinfinden werde und ob meine Vorbehalte nicht genauso bleiben werden. Sind sie ja aber nicht geblieben und ich halte das wirklich für ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich glaube auch, dass ich das immer mal wieder auch rausholen werde. Wird sich auch zeigen müssen natürlich, aber ich glaube, so ein paar Online-Partien werde ich mir jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall noch gönnen.
Wie hat es denn deiner Frau gefallen?
Gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube grundsätzlich schon gut, so was die Mechaniken und so angeht. Ein bisschen blöd wurde es natürlich, als ich dann angefangen habe, es auch mehr online mit anderen zu spielen, weil dann bewegt man sich halt vom Kenntnisstand her doch nochmal so ein bisschen auseinander wieder. Mhm. Und dann macht es natürlich wieder weniger Spaß. Das heißt, vielleicht, wenn wir beide mal wieder eine Weile nicht gespielt haben, könnte ich mir vorstellen, macht es ihr wieder mehr Spaß. Sie fand es aber, glaube ich, grundsätzlich auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich glaube, es ist nicht so ihr totales Thema. Also dieses Entdecker-Thema. Mir gefällt dieses Entdecker-Thema total gut, aber das ist halt, ja, persönliche Vorliebe natürlich auch einfach.
Ich kann mich auch noch erinnern, als es rausgekommen ist, so die ersten 4 Wochen danach oder so, wurde es ganz schnell als ja, Enttäuschung des Jahres abgestempelt. So in die Erstrezensionen, die ich gelesen habe, die waren eher schlecht. Und wie gesagt, meine Erstpartie war ja auch eher so, Und ich war echt froh, dass ich dadurch, dass ich eben die Rezension schreiben wollte, gezwungen war, das öfter zu spielen. Weil das hätte sonst bei mir tatsächlich auch sein können, dass es so ein Spiel gewesen wäre, was einfach erstmal in der Ecke gelandet wäre.
Weißt du noch, was die Faktoren waren, die dich am Anfang so wenig begeistert zurückgelassen haben? Also hast du da noch einen Eindruck davon?
Ja, also dass einfach so 5 Runden so kurz waren und ich einfach nichts hingekriegt habe in der Zeit. Also ich hatte die ersten 1-2 Partien wirklich so Frust nach Ende. Die waren also ganz schlecht. Die waren wahrscheinlich so bei 30-Punkte-Ergebnissen oder so. Und das war so unbefriedigend. Da hatte ich dieses schöne Spiel, was mich optisch echt angelacht hat und auch vom Thema. Aber irgendwie waren dann 5 Runden rum und ich hatte gefühlt irgendwie nichts als Ergebnis. Und sich dann halt wirklich hinsetzen und dann aber auch zu merken, wie man besser wird und dass man halt schon ein bisschen mehr denken muss beim Spielen. Das hat dann irgendwann, hat es dann halt gedreht.
Ja, ich weiß noch, mir ging es so, dass ich wirklich dieses, also alle haben halt immer gesagt, es wäre so verzahnt und so und alles würde so ineinander greifen. Und das habe ich einfach nach meinen ersten Partien überhaupt nicht gesehen. Ich hatte das Gefühl, dieses Deckbuilding kommt überhaupt nicht zum Tragen, war mein Eindruck. Und ja, irgendwie, dass ich aber auch zusätzlich tatsächlich, wie du gesagt hast, halt in diesen 5 Runden einfach nicht vorwärts gekommen bin. Also ich war im Tempel irgendwie auf Stufe 4 oder 5 oder so. Ich habe kaum Karten gekauft gehabt. Ich habe wahrscheinlich irgendwie 2-3 Wächter besiegt gehabt vielleicht, mit Glück, also weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber irgendwie hat überhaupt nichts für mich ineinander gegriffen und es haben sich keine Synergien irgendwie aufgezeigt von den verschiedenen Elementen. Das ist jetzt, wie gesagt, komplett anders einfach, weil man sich halt wirklich erst so ein bisschen reinarbeiten muss, ja, und wissen muss, glaube ich, wo man hingucken muss und auf was man achten muss bei seiner Strategie. Und klar läuft es dann trotzdem mal besser und mal schlechter. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen, durch diese Varianz, die eben auftaucht, durch das zufällige Aufdecken von manchen Plättchen und so, gibt es natürlich auch ein Stück weit einen Glücksfaktor. Also wenn man halt dadurch dann Ressourcen kriegt, die man vielleicht gerade nicht so gut brauchen kann, dann ist natürlich vielleicht auch mal blöd. Auf der anderen Seite kann man eigentlich immer irgendwo früher oder später diese Ressourcen dann doch brauchen. Also so groß ist der Glücksfaktor dann auch nicht.
Das stimmt. Aber du hast recht, ich glaube, ich habe in den ersten beiden Partien so gut wie keine Karte gekauft. Also ich weiß nur, ich dachte, bei den Artefakten gebe doch die Kompasse jetzt nicht dafür aus. Die brauche ich doch fürs andere.
Ja, und dann kosten die auch noch in den nächsten Runden noch ein Plättchen dazu und man hat doch eh so wenig Ressourcen.
Ich musste jetzt auch gerade so lachen. Ich habe hier meine Rezension nochmal aufgerufen und da hat einer aus der Redaktion einen gelben Zettel auch dazu geschrieben. Leider sind die Steintafeln zu rar, um diese für eine Zweitnutzung von Artefakten zu verwenden. Zudem sind die Gehilfen leicht unausgewogen. Das Letztere vielleicht eher, wobei ich glaube, es kommt dann schon auch darauf an, dass man halt die entsprechende Taktik auch zu seinem Gehilfen dann spielt. Aber ich finde, es ist schon möglich, die Artefakte öfter zu nutzen. Manchmal fragt man sich, ob es Sinn macht, wenn man einen Archäologen einsetzt, um 2 Steintafeln zu holen, damit man 2 Artefaktekarten spielen kann. Muss man manchmal abwägen, aber generell, ja, hängt es natürlich auch so ein bisschen davon ab, was für Gebiete entdeckt wurden.
Ja, klar. Ich hatte auch schon echt eine Runde, da bin ich nicht mehr froh geworden mit meinen Steintafeln, wusste gar nicht, was ich damit tun soll.
Gibt's auch. Ja, ich glaube, dann sind wir durch, ne?
Ja.
Dann reden wir mal noch über das nächste Spiel. Ich hatte mir ja so eine schöne Überleitung ausgedacht und dann hätte mir Christoph fast schon wieder dazwischen gefunkt, weil er vor ein paar Tagen im Spieleladen stand und plötzlich mit einem anderen Vorschlag um die Ecke kam. Aber dieses Mal haben wir nichts mehr geändert und wir gehen nächstes Mal in die Luft. Aber wir gehen nicht hinter die Sonne, sondern wir bilden zusammen ein Sky-Team und schauen ja mal, wie wir uns so zu zweit in diesem kooperativen Spiel schlagen.
Jetzt dachte ich schon, wir gehen durch den Monsun.
Durch den Monsun?
Ah, Popkultur, das schneiden wir raus.
Können wir drin lassen. Ich kann mich da als nicht Popkultist outen, das ist auch kein Thema. Genau, nee, nächstes Mal also Sky-Team, mal wieder ein reines Zwei-Personen-Spiel. Mal schauen, wer Pilot und wer Co-Pilot ist. Und ich bin schon schwer gespannt. Ich krieg mein Spiel die nächsten Tage. Und dann hoffe ich, dass ich auch schnell jemand finde, der das mal mit mir spielt.
Ich habe schon die ersten 2 Partien hinter mich gebracht, tatsächlich gestern und heute.
Und du hast schon gewonnen auf Boardgame Arena, habe ich gesehen.
Ja, aber die Einführungspartie ist auch, also es wird hoffentlich noch schwerer. Die Einführungspartie war sehr einfach.
Ah, okay.
Aber gut zum Reinkommen, so viel kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Alles Weitere muss ich mir auch noch erarbeiten.
Ja, ich habe einen Freund gefragt, ob er eine Partie mit mir spielt und dann kam nur zurück, wir 2 Bruchpiloten. Ich muss mir wohl einen anderen Mitspieler suchen. Aber ich werde welche finden, gehe ich mal von aus.
Ja, mir ist aufgefallen, es wird schon das 2. Flugzeugspiel werden. Im Podcast.
Jetzt muss ich mal überlegen, welches Flugzeugspiel wir schon haben.
Yukon Airways hatten
wir. Ah, stimmt. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe zwar Flugangst, aber solange ich nur spielen fliegen muss, kriege ich das hin.
Ja, ich weiß auch nicht, ob du auf eine einsame Insel mit Monsterwächtern reisen möchtest, gerne.
Also ich weiß schon, dass ich das nicht möchte.
Siehste.
Da brauche ich noch nicht mal überlegen.
Das ist doch das Schöne an Brettspielen und deswegen bist du wahrscheinlich auch Rollenspielerin geworden.
Genau, da kann ich alles erleben und habe vielleicht ab und zu mal nachts Albträume, aber ansonsten ist alles gut. Ja, aber jetzt sind wir definitiv abgeschweift. ja, dann würde ich sagen, beenden wir für heute und wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne, was eure Höchstpunktzahlen so sind, wie euch das Spiel gefällt. Ihr findet uns wie immer auf den diversen Social Medias. Könnt ihr natürlich auch gerne bei den diversen Podcatchern eine Bewertung hinterlassen. Über die Website eine E-Mail, wie auch immer ihr wollt. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald. Spielt schön.